Es ist gut, dass die westliche Hegemonie gebrochen wird. Aber das Schlimme ist, dass der Protest gegen diese Hegemonie auch unter der Flagge einer Rückkehr zu einem gewissen Autoritarismus stattfindet.
Was wir benötigen, ist ein Angebot für alle, was tatsächlich Freiheit und Gleichheit ernst nimmt.
In vielen Teilen der Welt kann man gegenwärtig gut beobachten, wie die alte politische Ordnung erodiert. Die Macht der westlichen Staaten, angeführt von den USA, schwindet. Doch was darauf folgt, ist noch völlig unklar. Aktuell lässt sich immer mehr von einer Weltunordnung sprechen. Während der Westen versucht, seinen Einfluss in vielen Regionen zu halten, werden hegemoniale Machtansprüche von anderen Staaten, allen voran von China, neu gestellt. So wurde beispielsweise in den Ländern der Sahelzone der ehemalige Kolonialstaat Frankreich in seine Schranken verwiesen. Erst in Burkina Faso und Mali und letztes Jahr dann auch in Niger. Jahrzehntelang hatten die Franzosen Fortschritt und Sicherheit versprochen und im Gegenzug den unbegrenzten Zugriff auf Rohstoffe sichergestellt. Doch diese vermeintliche Allianz war zutiefst ungleich und hat in den afrikanischen Ländern nie den versprochenen Wohlstand gebracht. Dem Westen und seinem unendlichen Hunger nach Macht und Ressourcen zu entkommen, darin sehen viele Menschen wie in der Sahelzone eine Chance auf Verbesserung. Gleichzeitig lässt sich nicht nur in den USA und Europa ein Flirt mit dem Autoritarismus feststellen, sondern auch auf globaler Ebene. Neben Russland und China tendieren auch einige Länder Afrikas, Lateinamerikas und Asiens zu rechtsradikalen Regierungen oder gar Militärdiktaturen. Wir sprechen in dieser Folge über Facetten einer Welt, die sich zunehmend im Chaos befindet, über die Widersprüchlichkeiten dieser Entwicklung sowie Hoffnung, die damit verbunden werden. Ich bin Steen Thorson, ich hoste diesen Podcast. Über den Zustand der Welt, den politischen Verschiebungen und einem möglichen Ende westlicher Hegemonie. Darüber spreche ich in dieser Folge mit Zafrir Cohen. Er ist Geschäftsführer von Medico International. Außerdem mit dem Soziologen Musa Changari. Er war gerade in Deutschland unterwegs, um sein neues Buch vorzustellen. Es trägt den Titel Sahel, warum die Krisenregion auch ein europäisches Problem ist. Er sieht die Länder der Sahelzone in der schwerwiegendsten Krise seit ihrer Unabhängigkeit.
Cette crise que nous traversons aujourd'hui dans les pays du Sahel est l'une des crises les plus graves parce que déjà en ce qui concerne le Mali.
Man sieht das am Beispiel von Mali. Hier ist die territoriale Integrität bedroht, weil bewaffnete Gruppen die Teilung des Landes fordern. Auch in Burkina Faso ist das der Fall, wo der Staat gerade einmal 60% des Territoriums kontrolliert. Die anderen 40% des Territoriums stehen unter der Kontrolle von bewaffneten Gruppen, die die Gebiete irgendwie verwalten, Steuern erheben und so weiter. Im Niger besitzt der Staat in weiten Teilen des Landes zumindest eine gewisse Kontrolle. Diese Krise ist von großem Ausmaß. Wir haben nun fast 3 Millionen Menschen, wenn nicht sogar mehr, die Binnenvertriebene sind. Und wir haben Tausende von Geflüchteten in den verschiedenen Ländern.
3 Millionen, sinon plus, de personnes qui sont déplacées internes. Et nous avons des milliers de personnes qui sont des réfugiés dans les différents pays.
Es ist auch das erste Mal, dass die Vereinten Nationen in einem der Länder mit einer Mission in der Größenordnung von MINUSMA intervenieren, auch wenn diese Mission vor kurzem beendet wurde. Das alles sind Dinge, die die Region noch nie erlebt hat. Und das macht die Einzigartigkeit dieser Krise aus, die auch in einem Kontext stattfindet, in dem die Länder Erfahrungen mit dem demokratischen System machen. Das heißt, dass die Gewalt in jenen Ländern ausbricht, in denen 30 Jahre lang die Hoffnung auf eine Demokratisierung bestand.
In Mali befinden sich bereits russische Soldaten und auch die Putschisten in Niger haben angekündigt, mit Putin kooperieren zu wollen. Auch China hat immer mehr Präsenz auf dem gesamten afrikanischen Kontinent. Die westliche Hegemonie auf der Welt scheint zu schwinden. In dieser Entwicklung sieht der Soziologe Musa Changari auch neue Chancen und Möglichkeiten für die Staaten in Afrika.
Bien sûr, on voit qu'il y a une présence russe qui est très remarquable en ce qui concerne déjà le Mali.
Ja, natürlich ist die russische Präsenz in Mali sehr bemerkenswert und es gibt sicherlich auch Pläne für die Ankunft der Russen, insbesondere im Bereich der Sicherheit. Das betrifft auch Burkina Faso. Im Niger gibt es keine russischen Streitkräfte, noch nicht, weder staatlich noch privat. Aber das sind Dinge, die passieren können.
Étatique ou bien privé, mais c'est des choses qui peuvent arriver. La différence entre Wagner et les forces militaires occidentales, que soient françaises ou américaines.
Es gibt auch einen Unterschied zwischen Wagner und den westlichen Streitkräften, ob französisch oder amerikanisch. Die westlichen Streitkräfte sind staatliche Streitkräfte und damit unter der Kontrolle und Verantwortung der Staaten, von denen sie entsendet werden, während die Söldner oder jede andere private Firma einfach bezahlte Arbeit erledigen. Das sind Leute, die sich in den Dienst der Regierung stellen, die sie für die Arbeit bezahlt. Und daher wird die Regierung, zum Beispiel in Mali, feststellen, dass sie mehr Kontrolle über die Wagner-Truppen hat, als über eine deutsche Truppe, eine französische Truppe. Und das liegt daran, dass die französischen Streitkräfte den Befehlen der Regierung Malis nicht gehorchen und ihnen nicht gehorchen können. Die Chinesen wiederum sind in der Tat in der gesamten Region und sogar generell in Afrika sehr präsent, weil China gewachsen ist, sich heute als Weltmacht etabliert, die Möglichkeit hat, Angebote in verschiedenen Bereichen zu machen und damit Angebote, die mit denen des Westens konkurrieren.
Ce sont des conditions différentes. Et donc, le fait que la Chine émerge en tant que puissance, le fait que la Russie aussi.
Die Tatsache, dass China auftritt, ebenso wie Russland, man könnte sagen, wir erleben hiermit das Ende der unipolaren, vom Westen dominierten Welt. Diese Multipolarität mit den verschiedenen rivalisierenden, konkurrierenden Mächten stellt eine Chance für die afrikanischen Länder dar. Es ermöglicht ihnen, sich das beste Angebot zu holen, sei es in Sicherheitsfragen, in Wirtschaftsfragen oder in jeder anderen Frage.
Que ce soit sur les questions sécuritaires, que ce soit sur les questions économiques ou sur toute autre question.
Doch Moussa Tchangari sieht in dieser Entwicklung nicht nur Positives. Denn mit dem Schwinden der vom Westen dominierten postkolonialen Ordnung ist auch in der Sahelzone eine Brutalisierung des Alltags zu beobachten. Und unter den neuen Herrschern des Militärs vollzieht sich eine autoritäre Wende.
Quand on parle d'autoritarisme, évidemment, pour des gens qui sont attachés à leur liberté, à leurs droits, évidemment, c'est une perspective plutôt sombre.
Wenn man von Autoritarismus spricht, ist das für Menschen, denen ihre Freiheit und ihre Rechte wichtig sind, natürlich eine ziemlich düstere Perspektive. Das bedeutet einen schweren Rückschritt. Es bedeutet, dass wir mehrere Jahre in der Zeit zurückgehen werden. Und es bedeutet, dass alle Errungenschaften, die wir über die Jahrzehnte hinweg erkämpft haben, wieder zunichte gemacht werden.
Und es wird pas rentrer sous des régimes autoritaires aujourd'hui. Mais en même temps, vous savez, il y a aussi des gens qui pensent que en fait, il faut peut-être revenir à l'autoritarisme d'antan.
Wir wollen heute nicht in autoritäre Regime eintreten, aber gleichzeitig gibt es auch Menschen, die der Meinung sind, dass man vielleicht zum alten Autoritarismus zurückkehren sollte und dass der Autoritarismus effektiver sein könnte, um die Probleme der Unsicherheit zu lösen und dass vielleicht sogar autoritäre Regime entwicklungspolitisch effektiv sein könnten. Und deshalb gibt es diese Ideen, die aufkommen, die stark ausgedrückt werden. Wir sind davon überzeugt, dass dies ein Problem bleibt. Wir sind eher besorgt, dass sich ein Klima entwickelt, das die Rückkehr zu einem verlockenden Autoritarismus begünstigt.
Le retour à l'autoritarisme d'antan. La population dans nos pays est très jeune.
Die Menschen in unseren Ländern sind sehr jung. Menschen in meinem Alter haben Militärregime, Polizeiregime erlebt, in denen es keine Freiheiten gab. Und wir haben dagegen gekämpft, weil es uns eben keine Aussicht auf Wohlstand, keine Aussicht auf Emanzipation und so weiter geboten hat. Aber die jungen Leute haben diese Erfahrung nicht.
Parce que justement, ça ne nous offrait aucune perspective de bien-être, aucune perspective d'émancipation, etc.
Es ist vertrackt. Das Einhalten von Menschenrechten oder die ökonomische Verbesserung der Lebenssituation in Zeiten schwindender westlicher Hegemonie, das sind keine Selbstläufer. Gleichzeitig besteht im globalen Süden weiterhin die Notwendigkeit, die ungerechte und brutale postkoloniale Ordnung zu durchbrechen und aus der politischen sowie ökonomischen Abhängigkeit und dem Goodwill des Westens zu treten. Doch was sind mögliche Alternativen? Sich den Machtinteressen Chinas zu unterwerfen, mit der Hoffnung am Ende den besseren Schnitt zu machen? Wechselnde Allianzen mit regionalen Hegemonen? Und was bedeutet das für die Menschen in den jeweiligen Ländern vor Ort konkret? Denn das Durchsetzen von nationalen Interessen im globalen Süden heißt noch lange nicht, dass es für die eigene Bevölkerung auch besser wird. Die globale Unordnung, das lässt sich an vielen Stellen beobachten, führt gegenwärtig vor allem zu mehr Konflikten, Kriegen und Unsicherheit. Für diese Folge habe ich mich mit Zafrir Cohn getroffen. Er ist Geschäftsführer von Medico International und sitzt jetzt bei mir im Studio. Hallo Zafrir.
Grüß Gott.
Die Kritik der postkolonialen Ordnung und die westliche Hegemonie und die Perspektiven des Widerstands aus dem globalen Süden, das war für dein Denken immer sehr wichtig. Und das ist ja auch zentraler Bestandteil der Arbeit von Medico. Wie würdest du gerade den Zustand der Welt beschreiben?
Wir hatten früher eine ganz klare Funktion. Wir haben aus dem Herzen der Bestie sozusagen die westliche Hegemonie in Frage gestellt, bekämpft. Wir haben immer die Doppelstandards des Westens offenbaren wollen. Wir wollten Augenzeugenschaft geben davon, wie der Westen, dessen Teil wir ja sind, agiert, vor allem im globalen Süden. Seit der sogenannten Zeitenwende, und ich glaube, die ist tatsächlich eine Zeitenwende, auf jeden Fall für unser Bewusstsein, haben wir es mit einer ganz klaren anderen Situation zu tun. Das heißt, die Ukraine hat was offenbart, was schon länger natürlich in der Mache war, aber da offenbar wurde. Und zwar der Anfang vom Ende der westlichen Hegemonie. Das hängt natürlich auch mit ökonomischen Bedingungen zusammen. Damit zusammen, dass der Westen insgesamt nicht mehr 50, 60, 70, 80% der Weltwirtschaft darstellt. Und dass es andere Mächte gibt, vor allem natürlich China, die jetzt im Moment in ihrem Zenit sind und weiter aufsteigen. Das heißt, die Macht des Westens, die auch natürlich ein gewisses Fortschrittsversprechen hatte, nämlich keine Kriege, ein Hegemon, eine unilaterale Ordnung, bedeutet natürlich auch, dass es wenig Krieg gibt, wenig Zerwürfnisse und dass man gerade dadurch, dass es auch der Westen war und die USA, die natürlich Demokratie und Menschenrechte auf ihre Fahnen schreiben. Für uns war das ziemlich einfach zu kommen und das einfach in Frage zu stellen und zu sagen, das sagt ihr und das passiert hier. Und übrigens, ihr spricht ja von Freiheitsrechten. Was ist mit den sozialen und Wirtschaftsrechten? Ihr spricht von Freiheitsrechten, aber was passiert, wenn die EU von einer regelbasierten Politik, was passierte dann, bitteschön, im Irak? Was passierte im Afghanistan? Und so weiter und so fort. Seit mehreren Jahren wird die Welt unübersichtlicher.
Man hört es ja bei dir raus, der globale Süden, eben nicht nur als eine territoriale Bezeichnung, sondern eben auch als eine politische, wie ich so raushöre, wie man es, glaube ich, verstehen muss, ist ja für dich ein wichtiger analytischer Begriff, vielleicht auch politischer Begriff. Vielleicht kannst du nochmal sagen, warum und nochmal so eine Begriffsklärung damit auch gleichzeitig machen.
Ja, für mich ist die Geschichte des Kolonialismus eine ungesöhnte und auch noch nicht zu Ende erzählte Geschichte. Und der Kolonialismus, wenn man den Kolonialismus als singuläre, enorme Ereignis betrachtet, was alle Länder, in denen wir arbeiten 35 Länder, stark beeinflusst hat, um nicht zu sagen, wirklich komplett geprägt hatte. Wenn wir darüber sprechen, warum in diesen Ländern die Situation ist, wie sie ist, hängt es natürlich mit dieser kolonialen Vergangenheit zusammen. Und diese koloniale Vergangenheit muss auch begrifflich auch erfasst werden. Und deshalb halte ich den Begriff globale Süden für einen wichtigen Begriff, der für mich auch an unsere Verantwortung hier im Westen erinnert und immer wieder erinnert. Auch an die Tatsache, dass die Dekolonisierung noch nicht zu Ende gegangen ist, dass die Ungleichheit, also das Fehlende der Gleichheit aller, überall, zu jeder Zeit, an jedem Ort, dass das nicht mitnichten, dass wir dem überhaupt nicht annähern, hängt auch und sehr stark damit zusammen, dass wir eine solche singuläre Geschichte haben des Kolonialismus, wo europäische Mächte sich der gesamten Welt bemächtigt hatten, die Bevölkerung von einem großen Kontinent versklavt haben, von zwei, drei anderen Kontinenten vernichtet haben. Das ist ungesühnt und das prägt nach wie vor das Leben in Lateinamerika, in Afrika und in großen Teilen Asiens.
Mhm. Eng damit verbunden ist ja auch der Begriff der imperialen Lebensweise. Benutzt du den auch? Hat der für dich Bedeutung, der ja auch etwas dann hingeht in eine vielleicht Individualisierung auch der Problemlage? Also Menschen hier sollen ihre Verhaltensweise ändern, um ja vielleicht der postkolonialen Ordnung trotzdem auch was entgegenzusetzen oder so. Ist das für dich noch etwas, was eine Rolle spielt, oder ist der Begriff gar nicht mehr so heute gegenwärtig wichtig für dich?
Also eine imperiale Lebensweise würde ich ganz anders vielleicht, sag mal, ich würde es selbst definieren wollen. Er ist ja kein durchgängiger Begriff und es gibt verschiedene, glaube ich, Interpretationen davon. Für mich ist es ganz klar, dass wir bei Medico nicht von einzelnen Menschen verlangen, dass sie jetzt irgendwas tun. Sie können natürlich was tun, aber das Wichtigste tun, was einzelne Menschen machen können, ist gemeinsam und solidarisch miteinander die politischen Rahmenbedingungen zu verändern. Und in dem Sinne, es gibt nach wie vor ein Imperium, und dagegen vorzugehen, dagegen zu kämpfen, dagegen solidarisch zu sein mit Akteuren, die antiimperialistisch agieren, ist selbstverständlich eine Rolle, die wir zu spielen haben. Und ich glaube, das, was wichtig ist in der modernen Interpretation von Imperialismus, ist, dass der Imperialismus nicht mehr so offensichtlich ist. Wir leben natürlich nicht zu Zeiten der Berliner Konferenz, wo man Afrika einfach aufgeteilt hatte. Wir leben in einer Zeit, wo man das mit sehr vielen, sehr schönen Worten bedeckt. Und dennoch ist die Dekolonisierung nicht zu Ende gegangen. Und dennoch ist die Ausbeutung weltweit enorm. Und vor allem die Ungleichheit, die geschichtlich herrührt, ist überhaupt nicht überwunden worden.
Im Fokus unseres Gespräches steht die aktuelle Unruhe oder besser gesagt Unordnung der Welt. Die westliche Hegemonie, angeführt von den USA, steht in Frage. Ich glaube, du hast es mal die bröckelnde westliche Hegemonie genannt. Du hast dazu auch den Text The Rest and the West geschrieben, in dem du die neue Weltunordnung auch ja skizzierst, kommentierst. Eine der zentralen Fragen, die sich damit verbunden sind, wo und wie nimmt diese Hegemonie ab und warum?
Die Hegemonie nimmt ab vor allem aufgrund des Erfolges Chinas. Das heißt, von allen ehemals kolonisierten Ländern hat China, das kommunistische China, es vermocht, die westliche Hegemonie nicht nur in Frage zu stellen ideologisch, sondern tatsächlich auch wirtschaftlich mit den eigenen Werkzeugen des Westens, und zwar mit einem ziemlich rabiaten Kapitalismus zu überwinden, der gemischt ist mit einem autoritären Gestus und mit einer autoritären Struktur auch. Und China hat das vermocht, was der Westen mit seinen gesamten EZ und so weiter und so fort nicht vermocht hatte, und zwar mehrere hundert Millionen Menschen aus der Armut zu bringen. Ich war jetzt gerade über Weihnachten in China, und tatsächlich ist es wirklich erstaunlich zu sehen, was für Entwicklungen da in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben. Es ist wirklich Wahnsinn. Also neben Shanghai sieht New York aus wie eine Moderne des Industriezeitalters. Sie haben das geschafft. Es gibt auch andere Länder, gerade die Länder Asiens, die natürlich weniger Kolonialismus übrigens erlebt haben. Also die Tiefe des Kolonialismus in diesen reichen, also ehemaligen Reichen, die damals im 18., 19. Jahrhundert tatsächlich viel stärker widerständig waren oder viel widerständiger waren als die in den Amerikas und in Afrika. Sie haben es jetzt in den letzten Jahrzehnten geschafft, auch mit einem starken Autoritarismus, auch mit den Fähigkeiten von großen Ländern, das gilt übrigens auch für Indonesien und für Vietnam und für andere Länder, sie haben es tatsächlich geschafft, ihre Wirtschaft so konkurrenzfähig zu machen, dass sie nicht mehr abhängig sind von Almosen aus dem Westen. Und das ist wirklich neu. Mhm. Das gibt es seit dem Anfang der Moderne nicht. Hm.
Vorab für dieses Gespräch haben wir ja auch mit dem nigerischen Autor und Soziologen Moussa Tchangari gesprochen. Wir haben ihn auch am Anfang dieser Folge gehört. Er spricht ja bereits von einer multipolaren Weltordnung, die sich etabliert. Und er sieht darin eben durchaus auch ja eine Chance.
Le fait que la Chine émerge en tant que puissance, le fait que la Russie aussi émerge un peu, et donc qu'on assiste.
Die Tatsache, dass China auftritt, ebenso wie Russland, man könnte sagen, wir erleben hiermit das Ende der unipolaren, vom Westen dominierten Welt. Diese Multipolarität mit den verschiedenen rivalisierenden, konkurrierenden Mächten stellt eine Chance für die afrikanischen Länder dar. Es ermöglicht ihnen, sich das beste Angebot zu holen, sei es in Sicherheitsfragen, in Wirtschaftsfragen oder in jeder anderen Frage. Und das kann man nicht nur verurteilen.
En tant que tel, et on ne peut pas condamner cela.
Siehst du in dieser Entwicklung, wie sie gerade stattfindet, auch durchaus erstmal Chancen? Und muss man nicht auch konstatieren, ich glaube, du hast es ganz anfangs schon mal so ein bisschen angestrichen oder angestriffen, dass es eben ja auch gleichzeitig bedeutet, zum Beispiel mehr Unsicherheit, mehr Kriege, mehr Auseinandersetzung. Also wie würdest du die aktuelle Lage denn da, wo geht's mehr hin, das Pendel? In die Chance zur Unsicherheit, zum Autoritarismus?
Ich glaube beides. Und ich glaube, wir wissen es noch nicht. Diese Prozesse haben jetzt ja begonnen. Wir wissen nicht, wie sie fortschreiten. Ich kann Tchangaris Punkt total nachvollziehen. Von Subsahara-Afrika, von der Sahelzone, auch von Südafrika her, also von südlichen Afrika her gedacht, hat China mit all seinem Autoritarismus Hunderte von Millionen von Menschen aus der Armut geholt. Dadurch, dass sie sich selbst sozusagen ihrer Wirtschaft und ihrer Geografie und ihrer Grenzen ermächtigt haben. Sie haben nicht gehört auf die Gesetze von Weltbank und Währungsfonds, sondern haben eine eigene Politik betrieben. Afrika kann sich das nicht leisten. Das sind die Tiefe des Kolonialismus dort hat eine sehr zerklüftete Gesellschaft hinterlassen. Staatlichkeiten, die sehr komplex sind. Sie hatten natürlich auch nicht die chinesische Geschichte eines großen Reichs, was natürlich auch wahnsinnig gut funktioniert hat und von dem natürlich sehr viel auch den Kolonialismus überdauert hatte. Wenn man sich die Geschichte Afrikas anschaut, der letzten 100 Jahre, sagen wir mal seit, nicht der letzten 100 Jahre, sondern seit der wenigstens pro forma Dekolonisierung und der Unabhängigkeit, der Befreiung von den europäischen Kolonialmächten, hat die gesamte EZ, also Entwicklungshilfe, die gesamte westliche Fürsorge in Anführungszeichen zu sehr wenig geführt. Immer noch Hungersnoten, immer noch ein Kontinent mit sehr wenig Industrie, immer noch ein Kontinent, der höchstens für Extraktivismus gut ist, immer noch ein Kontinent, was nicht in der Lage ist, sich selbst zu ernähren, obwohl dieser Kontinent das selbstverständlich könnte. Und ich glaube, dass China sehr wohl eine andere Politik hat als der Westen und dass Afrika tatsächlich, oder verschiedene afrikanische Staaten, das muss man auch sagen, das sind ja über 50 Staaten, Chancen haben, innerhalb einer multipolaren Welt, die sie vorher nicht hatten. Die Frage ist einfach, ob sie tatsächlich daraus Nutzen ziehen können. Ich glaube nicht, dass China Interesse die Entwicklung Afrikas ist, sondern sie haben eigene Wirtschaftsinteressen. China ist vor allem ein Nationalstaat, der Nationalinteressen vertritt. Ihre Beziehungen zu anderen Ländern basieren auf einer nationalistischen Verständnis oder nationalen Verständnis der Welt. Wir Chinesen machen dies und jenes, damit es unseren Leuten besser geht. Deshalb treiben wir Handel und deshalb investieren wir in anderen Ländern. Das ist ein ziemlich klarer Handel, den sie dort betreiben. Und ich glaube, das ist ein besserer Deal für die Afrikaner in vielerlei Hinsicht als der Deal, der ihnen der Westen versprochen hatte, was immer natürlich unter dem Mantel von Menschenrechten die weitere Unterjochung der afrikanischen Staaten bedeutete und im Grunde sehr wenig Quid pro quo ermöglicht hatte, was der Wirtschaftsliberalismus, den der Westen immer gepredigt hatte gegenüber dem afrikanischen Kontinent. Ich gebe nur ein Beispiel. Im Moment ist es so, dass die Weltbank und der Währungsfonds der britischen Regierung sagen, es muss mehr investiert werden in Infrastruktur. Ist interessant, ne? Also seit wann sagen diese Amerikaner, also diese Washingtoner Institutionen sowas wie, ihr müsst mehr in Bildung, in Schulen, in Infrastruktur, in eure Gesundheit investieren. So wunderbar, ist ja fast der Sozialismus, oder? Nur wenn man guckt, was die Weltbank und der Währungsfonds und andere zu den afrikanischen Staaten sagen, die sagen ihnen wieder mal, drosselt eure Ausgaben, öffnet die Märkte und so weiter und so fort. Ja, nur wenn wenn man die Grenzen aufmacht und eine sehr schwache Wirtschaft hat, Industrie zum Beispiel, dann wird man natürlich verlieren. Da braucht man Investitionen, das ist das, was China gemacht hatte, sehr erfolgreich. Wenn ihr in China diesen riesen potenziellen Markt haben wollt, lieber Mercedes-Benz und lieber BMW, dann kommt und investiert hier, ansonsten werden wir nur die andere Firma mit reinnehmen. Und deshalb, dieser große Markt war natürlich wichtig. Das Problem ist natürlich, dass wir in Afrika sehr kleine Märkte haben, die große Multis, auch China, auch die USA, alle missbrauchen können. In einer multilateralen Welt haben sie bessere Karten, ja. Aber ich würde schon behaupten, dass noch längst nicht bedeutet, dass es den verschiedenen Ländern Afrikas gut gehen wird, weil sie tatsächlich aus einem sehr, sehr schwierigen Ausgangspunkt ausgehen.
Ja, in dieser bröckelnden Hegemonie des Westens sehen eben einige Linke, aber auch andere wirklich Chancen, dass sich Länder des globalen Südens künftig besser positionieren, entwickeln können. Auch Musa Changari, wie eben schon skizziert, sieht das auch so. Dennoch beschreibt auch er eine andere Entwicklung, zu der ich dich auch gleich noch was fragen möchte. Vielleicht hören wir ganz kurz Musa nochmal und machen weiter.
Es ist gut, dass die westliche Hegemonie gebrochen wird und überall werden die Völker versuchen, gemeinsam mit den anderen dafür zu sorgen, dass ein Gegengewicht geschaffen wird. Aber das Schlimme ist, dass der Protest gegen diese Hegemonie auch unter der Flagge einer Rückkehr zu einem gewissen Autoritarismus stattfindet.
Ja, und jetzt, also ohne die Unterwerfung unter die ohne Zweifel ungerechte postkoloniale Ordnung, könne es eine bessere Zukunft liegen. Das war ja immer diese Hoffnung, ja. Aber wo siehst du in der Entwicklung gerade Chancen auch für Veränderungen im Sinne auch emanzipatorischer Inhalte? Weil ich glaube, jetzt davor haben wir eher vielleicht um soziale Gerechtigkeit, um Teilhabe. Aber das ist ja zum Beispiel das Interessante, ne? Ich stimme dir zu, China, das ist unglaublich, wie viele, wirklich hunderte von Millionen Menschen aus der Armut entrinnen konnten über die kapitalistische Entwicklung letztendlich, vor allem in China. Andererseits weiß ich nicht, ob ich unbedingt gerne in China leben wollen würde. Sprich, wenn wir jetzt darüber reden, was Freiheitsrechte angeht, was emanzipatorische Inhalte fernab vielleicht von sozialen Aufstieg angeht. Und das ist ja was sich auch in anderen Teilen jetzt gut im globalen Süden reflektieren lässt. Auch wenn man vielleicht von der autoritären Wende nicht nur im globalen Süden, die vollzieht sich ja global eben auch im sogenannten Westen. Aber ja, meinst du auch das vielleicht mit der anderen Seite der Medaille?
Der Punkt ist, dass wir, der globale Westen, wie ich das vielleicht nennen würde, nicht in der Lage war, wirklich ein Angebot zu machen, was gut funktionieren konnte, auch wenn man nicht im Westen gelebt hatte. Und jetzt haben wir natürlich die autoritäre Versuchung und das ist eine ziemliche Verlockung. Weil diese Verlockung verspricht materiellen Fortschritt. Und das ist nicht so wenig. Wir haben es mit einer autoritären Versuchung zu tun. Es ist ja, glaube ich, fraglos, dass China, noch viel mehr natürlich Russland, ganz anders ein Angebot machen, was ich eine autoritäre Versuchung nennen würde. Und das ist auch teilweise brachial, die Gewalt, die die Regierenden in China und Russland auch benutzen. Das ist ja fraglos. Und deshalb für mich immer die Frage, wo kommt Emanzipatorisches her? Wenn auf der einen Seite ein materieller Fortschritt versprochen wird, materieller Fortschritt, und auf der anderen Seite nennen wir das mal die Freiheitsrechte. Das Recht zu wählen, das Recht nicht gefoltert zu werden im Gefängnis, die Rechtsstaatlichkeit innerhalb des Staates erst einmal, dass nicht der Sohn des Parteivorsitzenden bei mir in der Gemeinde in China vorbeikommt und sagt, du hast mal eine schöne Kneipe. Ich glaube, ich möchte 50% davon haben. Was wir benötigen, ist ein Angebot für alle, was tatsächlich Freiheit und Gleichheit eigentlich gleichermaßen ernst nimmt. Und dieses Angebot ist im Moment nicht gerade Massenware auf dem Weltmarkt.
Eventuell wird es den Menschen im Niger durch den Putsch und die Kooperation mit Russland und China materiell in 5 Jahren besser gehen. Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen, ist ganz konkret, dass schon jetzt nach diesem Putsch sich eine autoritäre Wende dort vollzieht. Und ich glaube, das ist ja genau diese Frage. Ist das nicht dann doch eher ein Rückschritt, beziehungsweise auch vielleicht aus einer Menschenrechtsperspektive oder eben auch aus der Perspektive von Medico geschaut, ist doch die Frage, habt ihr überhaupt die Möglichkeit oder hättet ihr die Möglichkeit, in so einem Land überhaupt mit Menschen zu kooperieren in Zukunft, wenn es einfach unterbunden wird? Also das ist ja so ein bisschen die Frage am Ende, worum es dann auch geht, oder?
Es geht ja um die Frage, ob unsere Partner vor Ort arbeiten können. Und die Frage ist zum Beispiel jetzt in Nicaragua ziemlich schnell beantwortet worden. Also Nicaragua, wo wir jahrzehntelang an der Seite der progressiven Kräfte Nicaraguas gestanden haben, hatten wir ein Büro und jetzt nicht mehr. In anderen Ländern, in Afghanistan, sind unsere Partner ins Exil gegangen, geflüchtet. Wir arbeiten innerhalb von gewissen politischen Zusammenhängen und gucken uns das an und arbeiten mit politischen Partnern da vor Ort. In dem Sinne kann ich nicht sagen, das eine oder das andere. Ich würde sagen, was ist die Alternative dazu? Die Alternative kann nicht Autoritarismus sein. Was jetzt stattfindet im Sahel, ist erst einmal das Ende der französischen Anwesenheit dort und der französischen Machtpolitik, die jedwede progressive Zukunft für die Region verunmöglicht hatte. Was danach passiert, ist die Frage. Dass das über einen Putsch gekommen ist, wundert mich nicht. Die Frage ist, was danach passiert. Und da, glaube ich, wird es neu gespielt. Demokratie kommt nicht von oben, die wird nicht herbeigebombt. Man kann nicht Demokratie herbeibomben, man kann Demokratie nicht erzwingen, man kann sie nicht von Frankreich aus als Mission Civilisatrice in die Welt setzen, sondern Demokratie ist die Macht des Volkes. Und in die Macht des Volkes ist nur dann herzustellen, wenn erst einmal das Volk, also die Menschen, ihr Schicksal in die Hand nehmen. Und das können sie nur machen, wenn die Außenmächte weniger Macht haben. Nun haben die Franzosen endlich die ehemalige französische Kolonialmacht, die dort auch geblieben ist und sehr lange dort bestimmend in der Politik war, in der gesamten Region. Erst danach kann eigentlich eine positive Entwicklung stattfinden. Und in dem Sinne würde ich das nicht sofort verbinden. Ich würde sagen, erst einmal ist das die Vorbedingung dafür, dass es eine demokratische Bewegung gibt in diesen ehemals kolonisierten Ländern.
Es ist interessant, weil irgendwie erinnert mich das Thema, worüber wir gerade sprechen, sehr, sehr an eigentlich den Antiimperialismus der eben 60er, 70er Jahre. Und danach gab es ja eigentlich auch nochmal eine lange Diskussion darum, dass ja da ziemlich viel auch falsch gelaufen ist. Also eben an genau diesen, die nationalen Befreiungsbewegungen haben ja eben nichts dazu geführt, dass es den Leuten irgendwie einfach danach besser ging und alles toller war. Und trotzdem gab es dann immer die Tendenz zu sagen, das Außen, also der Westen ist schuld. Und sicherlich ist es auch nicht einfach falsch, aber es ist vielleicht auch ein bisschen zu unterkomplex. Ich würde gerne einmal dich was fragen, Frantz Fanon. Ganz wichtiger Theoretiker der antikolonialen Bewegung, nicht nur damals, sondern tatsächlich auch bis heute in die Gegenwart, hat in seinem wichtigen, vielleicht wichtigsten Werk, Die Verdammten dieser Erde, eben nicht nur vor der Grausamkeit der Kolonialmacht gewarnt und diese auch ganz konkret mit bekämpft in Algerien, sondern auch immer vor der eigenen nationalen Bourgeoisie, wenn man so will, heute sagt man viel Eliten, wie auch immer, die Macht an sich reißt. Er hat gesagt, ohne die Abschaffung eigentlich der eigenen Klassengesellschaft, ohne eben diese Elite hier in den eigenen Ländern, würde in Afrika, Asien und auch Lateinamerika die postkoloniale Ordnung zu eigentlich nichts Besserem führen als vorher, so Fanon. Und er hat auch eindrücklich vor einem ja so Regionalismus gewarnt und immer wieder auch als Psychoanalytiker und Marxist auf Universalismus und universalistische Werte gepocht. Schaut man heute auf die Welt, würdest du sagen, auch oder eben auch diese Entwicklung, muss man Fanon nicht auch da wiederum Recht geben? Oder siehst du das heute anders?
Na gut, aber ich meine, wie hat Frankreich weiterhin, wie wurden diese Länder befreit und waren trotzdem nicht befreit? Das ist genau das, was er anspricht. Natürlich selbstverständlich geht es immer bei Dekolonisierung um einen doppelten Kampf. Das ist der Kampf erst einmal gegen die Kolonisierung und zweitens ist das der Kampf gegen diejenigen, und das goes without saying, gegen die Eliten, die tatsächlich sozusagen also Alliierte der Kolonisten sind und auch Nutznießer davon. Und diese Verbindung ist das, was eigentlich das ermöglicht hatte, auch nach der Befreiung dieser Länder. Genau das ist ja, hat auch stattgefunden. Deshalb sage ich, der Kolonisierung muss weitergehen, um einen demokratischen Prozess überhaupt in Ländern haben zu können, damit die Politik tatsächlich im Interesse der Menschen gestaltet wird. Sie muss erst einmal die Interessen des Landes eigentlich wahrnehmen. Das würde ich mal sagen, sind Grundbedingungen dafür.
Ist vielleicht die Idee einer ja, universalistischen, herrschaftsfreien Welt, ist nicht das auch letztendlich wichtig, dass man wieder zu einer Debatte kommt, die mehr in eine Richtung geht, wohin wollen wir eigentlich? Also man kann es jetzt auch runterbrechen, damit wir da hinkommen, für alle Menschen auf dieser Welt, bräuchte es da nicht einfach eine ordentliche Revolution?
Ja, bräuchte. Ich sehe jetzt eigentlich nicht die Zeit für eine Revolution. Die Revolutionen, die wir heute sehen, sind rechte Revolutionen. Das ist das, was wir sehen. Also ich weiß nicht, ob wir Revolutionen brauchen. Ich finde aber eine Kapitalismuskritik absolut notwendig. Die Frage, dass die Leute genug zu fressen haben, das kann man einfach nicht mit Almosen beantworten. Es hängt mit einer solidarischen Gesellschaft zusammen, in der es absolute grundlegende Menschenrechte gibt. Und das alles gemeinsam zu denken, ist, glaube ich, eine Menschheitsaufgabe. Und ich glaube, dass wir im Moment überhaupt nicht es ist nicht gerade der Moment, sich das genau vorzustellen oder das anzugehen. Wir sind in einem absoluten Abwehrkampf im Moment. Also heute Abend gehe ich auf eine Veranstaltung, wo wir einfach nur die Migrationsgesellschaft beschützen wollen. Und das hier in der Bundesrepublik Deutschland. Ich sehe Shrinking Spaces auch hier. Gerade angesichts des Gaza-Krieges schrumpfen auch die Räume für uns hier. Ich glaube, wir müssen erst einmal sicherstellen, dass die Räume nicht weiter schrumpfen, bevor wir weiter von der Revolution träumen können. Ich glaube, das ist das, was jetzt im Moment ansteht. Ich glaube aber, dass wir tatsächlich nicht umhin kommen, eine Idee zu haben, und wenn ich das runterbreche auf Menschenrechte, auf eine Idee zu kommen, wie wir das nicht auseinander dividieren lassen. Die USA, also sage ich jetzt mal, gibt uns die Freiheitsrechte und China gibt uns das Brot. Wir müssen ein Alternatives, ein Drittes haben, was beide beinhaltet und zwar auch ernst nimmt.
Zafrir, vielen Dank für das Interview.
Ja, danke schön.
Mit der westlichen Hegemonie auf dem afrikanischen Kontinent wurde immer die Einlösung universalistischer, liberaler Werte wie Freiheit, Gleichheit und auch Gerechtigkeit proklamiert. Doch diese wurden, wenn überhaupt, nur unter bestimmten Bedingungen und Machtkonstellationen und auch nur für bestimmte Teile der Bevölkerung eingelöst. Das ist ein wichtiger Grund, warum die Macht des Westens nun ihren Zenit überschritten hat, so Moussa Tchangari.
D'ailleurs, les événements et tout ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui montrent clairement que les Occidentaux n'ont pas le monopole de ça.
Die Ereignisse und alles, was heute in der Welt passiert, zeigen deutlich, dass der Westen kein Monopol auf diese Werte hat und dass ihr Anspruch, sich als Hüter dieser Werte aufzuspielen, in der Tat einen Schlag erlitten hat.
Les Occidentaux ne défendent pas véritablement ça. Même ils sont en train de s'éloigner. Mais ce sont des valeurs universelles.
Denn wir haben gesehen, dass der Westen diese Werte leider nicht wirklich verteidigt und sich sogar von ihnen entfernt. Dabei handelt es sich um universelle Werte, die allen Menschen gehören. Und es ist wichtig, dass der Westen aufhört, irgendwelche Privilegien in Bezug auf diese Dinge zu beanspruchen. Gleichzeitig hat der Westen versucht, eine Politik zu fördern, die das Leben der Menschen im Süden zerstört hat. insbesondere die Strukturanpassungspolitik, die neoliberale Politik. Aber nicht nur im Süden, sondern auch im Westen, sogar heute noch, ob in Deutschland, Frankreich oder den USA. Überall gewinnt die Prekarität an Boden. Millionen von Menschen befinden sich in einer Art Angstzustand, sehen tagtäglich, wie ihre Errungenschaften von Regimen und Regierungen abgebaut werden, die eher im Dienste des Kapitals als der Arbeitnehmer stehen. Das ist es, was wir gerade sehen. Und das ist natürlich eine sehr ernste Sache. Was wird passieren? Natürlich wird die westliche Hegemonie in Frage gestellt werden. Und zwar auch die moralische Hegemonie.
Das Buch von Moussa Changari mit dem Titel Sahel, warum die Krisenregion auch ein europäisches Problem ist, erschien kürzlich bei dem Westend Verlag. Auf dem Medico-Blog findet ihr auch den im Podcast erwähnten Text The Rest and the West von Safrir Cohen. Bei Interesse müsst ihr jetzt keinen Stift zücken und euch das aufschreiben. Wir haben das auch in unseren Shownotes verlinkt. Global Trouble ist ein Podcast von Medico International. Gehostet von mir, Steen Thorsson, Redaktion, Karin Zennig und Imad Mustafa, Musik, Jakob Hersch, Produktion, Max Stern.